MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Raus aus der WHO, America first. Donald Trump startet in die neue Amtszeit. Er lässt knapp 100 Dekrete. Wir ordnen ein. Was bedeutet es denn, wenn die USA nicht mehr Teil der Weltgesundheitsorganisation sind? Außerdem schauen wir auf ein Thema, das zuletzt in Deutschland, naja, nicht für Panik, aber doch für Aufregung gesorgt hat. Die Maul- und Klauenseuche. Was ist bei einem Ausbruch zu tun? Welche Folgen und Risiken treten ein? Und welche Parallelen gibt es zu einer Kinderkrankheit? Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
Hallo Frau Böttcher.
Willkommen im neuen Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange man das noch sagen kann. Trotzdem Ihnen und unseren Hörern und Hörerinnen alles Gute natürlich für 2025 und natürlich auch Gesundheit. Sind Sie gut rübergekommen?
Ja, selbstverständlich. Das ist schon drei Wochen her und ich habe mich beim Böller nicht verbrutzelt. Das habe ich Ihrem Kollegen auch schon erzählt. Sonst ist alles in Ordnung.
Sehr gut. Kurze Anekdote. Ich musste in der Silvesternacht an Sie denken. Oder das haben wir jetzt nicht besprochen, aber ich war in den USA und wir waren in einem Hotel in der Silvesternacht. Unsere Tochter hat schon seit 10 geschlafen, deshalb haben wir uns mit zwei New Yorkern unterhalten, die sich bis dato auch nicht kannten. Und die eine so Anfang 60 und die andere ein bisschen älter noch, tauschten sich dann aus über ihre Erfahrungen mit Ozempic, mit dieser Fettwegspritze und wo man die dann am besten bekommt und wie günstig das ist und wie man den Arzt umgehen kann. Und da wir da vor, weiß ich nicht, knapp 2 Jahren, ich glaube 2023, kurz vor Weihnachten drüber gesprochen hatten und sie sagten, ja, das wird sich jetzt verbreiten, dachte ich, hat er recht gehabt, der Professor Kekulé.
Ja, das hat sich verbreitet und irgendwann müssen wir mal über die Nebenwirkungen sprechen. Das kommt ja jetzt auch so nach und nach. Jetzt, wo so viele Leute Ozempic und Wegovy nehmen, merkt man langsam, was das macht, wenn man es langzeitig nimmt. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau, wir bleiben aber in den USA. Hat Trump gesagt, als ihm das Dekret zum geplanten Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgelegt wurde und fügte an, das ist eine große Sache. Die Weltgesundheitsorganisation hat uns abgezockt, jeder zockt die USA ab, das wird nicht mehr passieren. So ein Austritt ist aber frühestens in einem Jahr möglich. Bis dahin will die WHO um eine weitere Zusammenarbeit ringen. Wie dringend braucht denn die WHO die USA?
Ja, also als Geldgeber auf jeden Fall. Also zunächst mal sind die USA der wichtigste Geldgeber, insgesamt etwas mehr als 20% des knappen WHO-Budgets kommen aus den USA. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Vereinigten Staaten im Vergleich zu dem, was sie als Wirtschaftsleistung haben, gar nicht mal so viel mehr als die anderen zahlen, ein bisschen mehr schon. Aber sie werden ja dicht gefolgt als zweitwichtigster Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation von Deutschland. Und im Verhältnis zu dem, was wir verdienen, was wir auch an Zahl an Bevölkerung haben und so weiter, zahlen wir viel mehr als die USA.
2023 hatte die USA 18% des Gesamtbudgets, trägt ja aber nicht nur Finanzen bei, sondern auch Know-how. Da sind ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Medizinerinnen, Mediziner. Was sollte denn laut Trump mit dem US-amerikanischen Personal innerhalb der WHO passieren? Wissen wir das schon? Hat er sich darüber Gedanken gemacht?
Das ist in dem Dekret nicht enthalten. Das Dekret sagt ja erstmal, dass die USA aus der WHO aussteigen. Meines Wissens ist es tatsächlich das einzige Land, was sich damals, als der WHO-Vertrag gemacht wurde, vorbehalten hat, dass sie auch wieder aussteigen können. Alle anderen haben, glaube ich, diese Option gar nicht. Und das hat überhaupt keine Konsequenzen für amerikanische Staatsbürger, die zum Beispiel in Genf arbeiten oder die auch in den USA für die WHO arbeiten. Also es gibt jetzt neben diesem finanziellen Problem, was die WHO ja sowieso hat, muss man sagen, gibt es auch ein, sage ich mal, ideologisches Problem, weil die Weltgesundheitsorganisation viele Kritiker hat. Da kann man auch können wir durchaus nochmal drüber sprechen, wo da die Kritikpunkte sind. Und zwar weltweit und auch im Zusammenhang mit der Pandemie jetzt, aber auch mit früheren Notfällen ist es so gewesen, dass die WHO sich nicht nur Freunde gemacht hat. Vor diesem Hintergrund ist jetzt natürlich der Ausstieg der USA etwas, was so einen Dominoeffekt auslösen könnte, dass jetzt viele andere sagen, sagen, ja, wir finden eigentlich auch nicht, dass die das so toll machen und lass uns mal drüber nachdenken, ob das noch zeitgemäß ist, so eine Organisation. Und dadurch kommen dann die Zweifler in den Vordergrund, unterstützt jetzt von den USA. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da eine Dynamik reinkommt, die noch weit über das hinausgeht, was jetzt einfach nur das Geld aus den USA betrifft. Vielleicht kann ich zu dem Geld noch einen Satz sagen. Mhm. Wir haben ja schon ein paar Mal über die Finanzierung der WHO gesprochen. Und ich glaube, es ist auch bekannt, dass ich durchaus auch Kritik habe selber an der Art, wie die WHO Pandemie-Management macht. Aber es ist so, dass das Geld tatsächlich nur zum ganz kleinen Teil fixiert ist, also sozusagen als Mitgliedsbeitrag fixiert ist. Das ist der Teil, wo die WHO frei drüber verfügen kann. Das allermeiste Geld sind freiwillige, sogenannte freiwillige Leistungen. Und die freiwilligen Leistungen, die also über 80% des Gesamtbudgets ausmachen, die sind wiederum zum größten Teil an konkrete Projekte gebunden. Das heißt also, die reichen Länder sagen, erforsche uns doch mal was, wie sich Stress in Großstädten auswirkt oder was die Hitze zum Beispiel macht, jetzt die Erderwärmung macht in Bezug auf bestimmte Erkrankungen, die jetzt mehr bei reichen Ländern vorkommen und solche Dinge. Also viele Projekte sind sozusagen Wunschprojekte der Zahler und die dann auch sagen können, was damit gemacht wird. Und das heißt dann für die WHO, dass sie um das zu machen, was sie sozusagen originär eigentlich mal machen wollte, nämlich den Schwachen dieser Welt helfen, denen, die keinen Gesundheitsschutz haben, natürlich hauptsächlich in Afrika südlich der Sahara oder auch in bestimmten asiatischen Regionen oder in Südamerika, dafür hat die WHO relativ wenig Geld und insbesondere nicht aus den USA. Also die USA haben das allermeiste Geld projektgebunden der WHO gegeben. Der Staat, der das meiste Geld, also im Verhältnis zu den Einwohnern, nicht projektgebunden gibt, ist tatsächlich wieder Deutschland. Also wir stocken das Basisbudget der WHO auf, das machen aber nur ganz wenige in dem Sinn.
Kommen wir mal auf die Kritikpunkte zu sprechen. Wir hatten ja im April in unserer Ausgabe vom Gesundheitskompass schon mal im Rahmen der oder im Zusammenhang mit den RKI-Files auch über die Arbeitsweise der WHO gesprochen. Wer sich das nochmal anhören möchte, das ist also der zweite Teil, also etwa die letzte halbe Stunde. Trotzdem, Sie hatten es angesprochen, in der Pandemie, also in der Corona-Pandemie, hat die WHO Ihrer Meinung nach keine gute Figur gemacht. Woran machen Sie das fest?
Nicht an den gleichen Kritikpunkten wie Donald Trump, über die kann man auch nochmal reden. Also es ist so, die WHO hat ja ganz am Anfang es völlig verschlafen, die Gefahr hier zu erkennen. Und wahrscheinlich haben einige Fachleute das erkannt, aber man hat aus politischen Gründen dann Rücksicht auf China genommen und diesen weltweiten Gesundheitsnotfall erstmal nicht ausgerufen, weil die Chinesen explizit gesagt haben, sie wollen das nicht. Und auch im weiteren Verlauf war es relativ deutlich, dass man in China auch Fehler gemacht hat. Es war ja auch die Frage, ob das möglicherweise aus dem Labor kommt. Das ist eine Frage, die bis heute unklar ist. Ob das Virus aus dem Labor kommt. Und auch da hat die WHO eigentlich China immer mit Glacé-Handschuhen angefasst, um eben den politischen Draht nicht abbrechen zu lassen, die Kommunikation nicht abbrechen zu lassen. Und das war in der Pandemie natürlich schädlich. Also dadurch sind die Gegenmaßnahmen zu spät eingeleitet worden. Es sind Kontrollen an den Grenzen zu spät gemacht worden, auch in Deutschland. Und bei uns hat sich das Robert-Koch-Institut dann auch eben danach gerichtet, vielleicht mangels eigener Expertise, mit der Folge, dass bei uns ja noch ewig Covid-Infizierte eingereist sind, sowohl aus China als auch aus dem Iran und anderen Brennpunkten, weil man eben keine konsequenten Gegenmaßnahmen getroffen hat. Auch die Beurteilung, wie gefährlich das Virus ist, das war am Anfang alles ein bisschen wischiwaschi. Ähnlich wie wir es in Deutschland gemacht haben, hat es die WHO leider auch gemacht. Und Donald Trump ist da so ein bisschen, möchte ich mal sagen, der ist in einer interessanten Rolle. Der hat ja schon im Juli 2020 gesagt, die USA steigen aus der WHO aus. Aber wie Sie es eingangs schon erklärt haben, wenn man das sagt, dann hat man ein Jahr, erst nach einem Jahr ist das wirksam, man hat sozusagen Kündigungsfrist 12 Monate. Und deshalb wurde das damals nicht umgesetzt, weil inzwischen Joe Biden dann im Januar 21 dann Präsident wurde und der hat es wieder rückgängig gemacht. Jetzt macht also Trump das wahr, was er damals schon machen wollte. Und für ihn ist es so, er hat halt letztlich, man könnte bösartig sagen, er hat so ein bisschen auf China gezeigt, um die Schuld von sich zu schieben, weil in den USA, das muss man sich ja klar machen, hat man über 1 Million Tote gehabt, also 1,13 Millionen Covid-Tote. Jeder 300. Amerikaner ist dran gestorben. Also wir in Deutschland waren nicht so viel besser, aber doch deutlich besser. Bei uns ist das Verhältnis 1 zu 440, also jeder 440. registrierte Bürger in Deutschland ist gestorben an Covid. In den USA war es 1 zu 300 und damit waren die USA von den entwickelten Ländern das, was in der Corona-Krise mit Abstand am schlechtesten abgeschnitten hat. Das war die eine Seite, wo er natürlich nicht für verantwortlich sein wollte. Viele Fachleute haben dann gesagt, das lag daran, dass Trump viel zu spät reagiert hat und am Anfang ja gesagt hat, das Virus wird von selber verschwinden und solche Sachen. Dann später hat er gesagt, China ist schuld, Chinese Virus war so ein Ausdruck von ihm, chinesisches Virus. Und da ist ihm, wenn man so will, diese ganze etablierte WHO-Fachleute-Szene auch aus dem eigenen Land natürlich entgegengetreten und hat gesagt, nö, das stimmt gar nicht. Erstens, es ist nicht klar, dass das aus dem Labor kommt, wie du behauptest. Zweitens sind da auch Fehler in der amerikanischen Politik gemacht worden, vielleicht auch Fehler in der EU gemacht worden, aber das sind nicht nur die Chinesen. Und da gab es eben solche, sag ich mal, Bösewichter, die dann so aus der Sicht von Trump und seinen Unterstützern sich rauskristallisiert haben. Ein Gesicht, was dann bekannt wurde, ist Tony Fauci, der amerikanische Chefberater, eigentlich kann man sagen, unter Joe Biden dann in Sachen Pandemie. Oder auch Leute wie Jeremy Farrar, der früher Chef vom Wellcome Trust war und heute Chefwissenschaftler bei der WHO ist. Also der hat gewechselt vom Wellcome Trust zur WHO. Das sind alles Leute, die diese Laborhypothese, die der Trump ja gerne unterstützt haben wollte, abgelehnt haben, von vornherein, vielleicht auch ein bisschen zu früh abgelehnt haben. Kann man vielleicht an der Stelle auch Christian Drosten aus Deutschland nennen, der spielt zwar in den USA keine Rolle, aber der hat ja mit Jeremy Farrar und einer Reihe anderer Leute zusammen ganz am Anfang mal so ein Papier unterschrieben, dass das Virus auf gar keinen Fall aus dem Labor in China kommen kann. Und das war dann das ist so ein Kampf gewesen. Die einen haben dann in den USA gesagt, ja, das sind diese Fachleute, die sind alle mit China verbündet, klären das nicht ordentlich auf. Die WHO hat dann dummerweise auch Leute, die dieses ursprüngliche Paper unterschrieben haben, wo es hieß, es kann nicht aus dem Labor kommen, in die Kommission genommen, die den Ursprung der Pandemie untersuchen sollte. Also man merkt schon eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Und so, dass sich das dann in den USA so zugespitzt hat, dass man gesagt hat, diese ganze WHO, diese internationale Clique von Gesundheitspolizisten, sage ich mal, Gesundheitsdiktatur geradezu, die wollen uns Masken aufsetzen, die wollen unser Business schädigen und unsere Kontakte einschränken, so dass sich da so ein Feindbild aufgebaut hat. Bis hin zu der Frage, wie man therapieren soll. Ja, die einen haben gesagt, man braucht die Impfstoffe. Natürlich, die WHO hat es ganz stark unterstützt und auch diese Fachleute, die da außenrum waren. Und die anderen haben gesagt, nö, man kann da Ivermectin, so ein Wurmmittel nehmen oder so ein Malaria-Mittel, Hydroxychloroquin oder irgendwas anderes. Das wirkt genauso gut gegen Covid. War natürlich alles Unsinn, aber das war so eine ideologische Zäsur. Und man darf nicht vergessen, Donald Trump ist auf dem Ticket der Maßnahmengegner von Corona jetzt ins Weiße Haus gekommen. Das ist völlig klar, dass es ohne Corona aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht eine zweite Ära Donald Trump gegeben hätte in den USA. Und das weiß er und deshalb ist es jetzt die erste Maßnahme, dass er das hier beschlossen hat. Und natürlich gesagt hat, dass er diesem internationalen Pandemievertrag auf keinen Fall beitreten wird, der allerdings sowieso schon so gut wie tot ist aus anderen Gründen. Und er sagt, die WHO ist zu politisch, die ist zu wenig wissenschaftlich. Und ein bisschen hat er recht damit. Also seine Perspektive ist zwar falsch, aber die Analyse am Schluss, dass die WHO eine extrem politische und keine wissenschaftliche Organisation mehr ist an vielen Stellen, die kann man teilen.
Das heißt, was glauben Sie, gibt es in irgendeiner Weise Verhandlungsmasse zwischen USA, vorangestellt natürlich der US-Präsident Trump und der WHO, weil Reformbedarf besteht ja. Das haben wir schon vor einem Dreivierteljahr festgestellt bei der WHO. Glauben Sie, dass das ein Punkt sein kann, vielleicht ein Startpunkt für die WHO, sich neu zu finden?
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also aus dem Grund, weil Trump das auch seinen Wählern schuldig ist. Also die WHO ist in den USA, aber übrigens auch in Deutschland, das kriegen viele nicht so mit, aber beim Teil der deutschen Bevölkerung, die so ein bisschen, sag ich mal, in so einer radikalen Ecke sind seit Corona, ist die WHO einfach eine Hassorganisation. Und dieser internationale Pandemievertrag und die ganzen Leute, die da außenrum sind, die sind verfeindet. Die sind Feindbild. Und das kann Trump nicht machen, dass er sich erst ins Amt wählen lässt auf diesem Ticket und dann hinterher das nicht durchzieht. Das ist auch, da leidet er auch nicht drunter, weil die USA haben ja mit den CDC, mit den Centers for Disease Control, sowieso eine viel bessere Organisation als die WHO. Nur mal so zum Vergleich, die WHO hat in 2 Jahren ungefähr, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, etwa 6 Milliarden Dollar Budget, in der Größenordnung 6,8 Milliarden Dollar in 2 Jahren. Und die CDC haben jedes Jahr knapp 10 Milliarden Dollar Budget, also allein die amerikanische Gesundheitsbehörde. Das heißt also, die brauchen die WHO eigentlich nicht, höchstens mal als Datenlieferant für irgendwelche Gesundheitsthemen im allgemeinen Sinn. Aber die WHO und die Weltgemeinschaft braucht die USA. Was in den vielen Meldungen ja gar nicht so erwähnt wurde, ist, dass er auch ausgestiegen ist aus den anderen internationalen Hilfsprogrammen. Er hat gesagt, da soll für 3 Monate erstmal gar nichts gezahlt werden und alles auf Eis gelegt werden. Er will sich das erstmal ansehen. Und die Frage ist dann hinterher, ob so Programme wie UNAIDS, also quasi das weltweite Hilfsprogramm für HIV-Infizierte und auch zur Verhinderung von HIV-Infektionen, ob das weiter von den USA mitgestützt wird oder Gavi, die internationale Organisation, die sich um Impfstoffe für die Welt bemüht. Und da gibt es noch ein paar andere, die ganz extrem wichtig sind. Der sogenannte internationale globale Fonds für Malaria, TB und HIV. Das sind alles Organisationen, die weltweit sehr gute Arbeit machen, wichtige Arbeit machen und die sozusagen so links und rechts von der WHO natürlich auch von den USA finanziert werden. Und all das hat er jetzt sozusagen in seinem Groll erstmal auf Stopp gesetzt, sodass man wirklich die Frage stellen muss, sind die USA überhaupt noch bereit, so einem multilateralen, auch irgendwie humanitären Programm beizutreten oder denken sie wirklich nur noch America first?
Sie hatten das ganz kurz zwischendrin angedeutet, die CDC und die WHO haben durchaus eine Zusammenarbeit.
Ja, extrem. Also ich erinnere mich gut an den Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014-15. Da war es ja so, dass eigentlich die qualifizierte Unterstützung zunächst von den CDC kam. Also die haben wirklich die beste Analytik dort gemacht. Das ist immer so, wenn es um Fachleute für exotische Erkrankungen geht oder jetzt auch die Impfungen da in Zentralafrika gegen Ebola und ähnliche exotische Erkrankungen. Da sind die CDC typischerweise ganz weit vorne mit dabei und ohne die CDC funktioniert da nichts. Das muss man offen sagen. Klar, Deutschland ist dann stolz und auch berechtigterweise stolz, wenn wir zum Beispiel so ein mobiles Labor haben, was mit organisiert wird, mit betreut wird von dem Tropeninstitut in Hamburg. Da leistet Deutschland dafür, dass es ein kleines Land ist, gute Arbeit und hat natürlich auch bei Ebola wichtige Sachen gemacht. Auch andere Staaten haben geholfen, das Vereinigte Königreich insbesondere. Aber so eine Power wie die CDC hat kein anderes Land, ja, dass man dann eine ganze Truppe von Experten schicken kann, dass man militärischen Flankenschutz hat, wenn es im Krisengebiet ist, dass man mobile Labore hat und nicht nur eins, sondern eine ganze Reihe davon, dass man die besten Biowaffenexperten der Welt dazu sitzen hat in Fort Detrick, dort in einem Speziallabor und. Also die haben sozusagen Zugriff auf das, was man braucht, um Seuchen zu bekämpfen. Und deshalb kann ich ja gleich nochmal an die Stelle zurückführen, wo ich damals im Podcast schon mal war, als wir über die Reform der WHO gesprochen haben. Es ist letztlich so, dass das 2 Paar Stiefel sind. Krisenmanagement für Seuchenausbrüche, einschließlich Pandemie als Worst Case sozusagen auf der einen Seite und dem normalen Alltagsgeschäft der WHO auf der anderen Seite. Und die WHO ist extrem wichtig als Kommunikationsmittel zwischen den Staaten, Sie beruht ja letztlich auf dem gemeinsamen Nenner, den ja irgendwie alle Menschen haben, dass wir gesund sein wollen, dass wir wollen, dass unsere Kinder gesund sind, dass auch die Menschen in Zukunft keine schweren Krankheiten bekommen. Das ist ja etwas, was uns alle auf der Welt verbindet, über alle Kulturen und politischen Trennungen hinweg. Und das darf man nicht kaputt machen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn man, und das sollte die WHO auch weiter machen. Also Daten sammeln, Daten zur Verfügung stellen, kommunizieren. Und drum hat sie übrigens damals auch, der WHO-Generalsekretär hat ja ganz bewusst China nicht an den Pranger gestellt, weil er wollte, dass die weiter Informationen liefern. Das ist ja ganz extrem wichtig. Und dann im Ausbruch, in einer echten Notfallsituation, schnell zu handeln, konzertiert zu handeln, mit den besten Laboren zu handeln, das kann die WHO sowieso nicht. Da ist sie meines Erachtens, hat sie immer wieder bewiesen, bis hin zu Covid, dass sie das nicht drauf hat. Ebola ist ein anderes Beispiel. Die Schweinegrippe von 2009 ist ein Beispiel und man könnte noch mehr nennen. Und ich bin deshalb wirklich der Meinung, dass es sinnvoll wäre, dafür eine separate UN-Organisation zu haben, die also für solche Notfall-Einsätze zuständig ist. Das gab es schon mal bei Ebola in Westafrika. Da hat man auch gemerkt, dass die WHO das nicht gewuppt kriegt und hat dann UN-MERS gegründet, also UNMEERS, UN-MERS. Und das hat damals sehr gut funktioniert, also zu spät, aber dann gut funktioniert. Und ich denke, sowas wäre vielleicht sinnvoll, weil man dann auch Donald Trump und den USA eine Brücke bauen würde, dass man sagen würde, passt mal auf, das Thema Notfallmanagement von Ausbrüchen, das nehmen wir aus der WHO raus. Und dann ist auch die ganze Frage, ob das so eine Gesundheitsdiktatur ist, ob die dann im Notfall quasi nationale Regierungen überstimmen dürfen und was da alles befürchtet wird. Das ist ja dann alles vom Tisch, weil die WHO dann wirklich nur noch die netten Impfonkels sind und die Good Guys, die also Daten sammeln und dafür sorgen, dass die Nationen miteinander reden und sich alle lieb haben und dafür sorgen, dass man eben die Informationen hat, die man braucht, um die Menschen gesünder zu machen.
Ein gewisser Professor Alexander Kekulé, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, hat es mal definiert, als WHO ist die Instanz des Miteinanderredens von den Aborigines in Australien bis zu den Amerikanern im Mittleren Westen. Das rundet es doch ganz gut ab, oder?
Ja, das ist... Ich runde mich ungern selber ab, aber das ist natürlich wieder so ein, das ist so wieder so ein Vorschlag, da habe ich natürlich schon ein paar irgendwie im Schrank liegen, der wird nicht umgesetzt, ja, weil das ist, wäre zu politisch.
Jetzt machen Sie es ja gleich wieder kaputt.
Ja, weil toll. Ich habe doch gelesen, was Herr Lauterbach gesagt hat. Herr Lauterbach hat gesagt, er will gerne nach Washington telefonieren und den Trump überreden, das wieder zurückzunehmen. Das ist doch Quark, ja. Das wird er nicht machen, das wird nicht funktionieren. Ja. Dann hieße das ja nur, dass alles wieder im gleichen Trott ist, sondern die WHO hat jetzt eine Chance, durch diese Krise sich endlich zu reformieren. Und diese Krise geht weit über das Finanzielle hinaus. Es geht nicht darum, jetzt nur das zu decken, was da ausgefallen ist. Übrigens, zynischerweise ist ja eine Prognose, die man stellen kann, die ist jetzt nicht nur von mir, sondern da gibt es Kollegen von mir, die das genauso befürchten. Und zwar eine Prognose, die man stellen kann, ist, dass China jetzt mehr Einfluss in der WHO gewinnt. Weil die ja auf dem weltweiten Parkett sich profilieren wollen. Die wollen sich gerade bei schwachen Ländern, auch bei Entwicklungsländern profilieren. Und wenn die jetzt hier in die Bresche springen und mehr zahlen und sagen, passt mal auf, wenn die Amerikaner draußen sind, dann übernehmen wir jetzt. Dann ist eigentlich genau das passiert, was der Trump verhindern wollte. Ja, nämlich, dass dieser politische Einfluss aus Peking so stark war damals, der wird dann noch stärker. Sodass ich glaube, dass es ein Fehler ist, da auszutreten. Und das sind halt jetzt die schwarzen Trump-Jahre und ist eine Zeit, in der die WHO die Chance hat, sich zu reformieren und vielleicht eben dieses Notfallprogramm rauszunehmen.
Wir hatten es eingangs angekündigt, es gibt noch ein zweites Thema und zwar der Blick auf den 10. Januar. An dem Tag war bekannt geworden, dass die Maul- und Klauenseuche erstmals seit mehr als 35 Jahren in Deutschland ausgebrochen ist. Die für die Tiere hoch ansteckende Viruserkrankung wurde bei einer Wasserbüffelherde im Landkreis Märkisch-Oderland entdeckt. Seitdem gab es bisher keine weiteren bestätigten Fälle. Professor Kekulé, MKS heißt es kurz. Können Sie kurz beschreiben, was das mit den Tieren macht?
Also Maul- und Klauenseuche, der Name sagt es eigentlich schon, die Tiere kriegen eine Infektion, werden erstmal krank, unterschiedlich stark krank, aber wenn sie krank sind, haben sie Leistungsschwäche, also Kühe geben weniger Milch, im schlimmsten Fall bis hin zu Hirnhautentzündungen und zentralen neurologischen Symptomen, manchmal aber auch ganz harmlos, dass die Tiere fast keine Symptome haben, das hängt ein bisschen von der Tierart ab, aber im Prinzip haben sie dann alle irgendwann Wunden und Blasen an den Klauen, also da, wo sozusagen bei uns die Fingernägel sind oder die Zehennägel sind, sind ja bei den Klauentieren die Klauen und auch im Mundbereich. Und das ist zum Beispiel so, dass also die Rinder das relativ stark haben. Da bemerkt man das auch bei Schweinen, ist es so, dass die wahnsinnige Schmerzen haben. Diese Blasen sind schmerzhaft und können zum Teil dann gar nicht mehr laufen. Schafe und Ziegen kriegen das auch. Also praktisch alle Paarhufer kriegen das. Und Schafe und Ziegen kriegen das auch. Aber da ist es tückischerweise so, die können das Virus weitergeben, aber die haben häufig kaum Symptome. Also gibt es das ganze Spektrum sozusagen, aber im Prinzip ist es eine Erkrankung, die Blasen macht und die mit allgemeiner Schwäche einhergeht. Eben skurrilerweise eben an den Klauen und im Maulbereich typischerweise. Kühe haben es manchmal auch am Euter. Dann für den Landwirt ist es so, muss man sagen, in Europa sind die natürlich alle wahnsinnig alarmiert dagegen, weil wenn ein Land Maul- und Klauenseuche hat, gibt es Handelsbeschränkungen, das wird dann ganz fürchterlich. Und auch für den Hof ist das ganz fürchterlich, wenn Maul- und Klauenseuche da ist. Das wird ja anders bekämpft als menschliche Erkrankungen. Da regelt man ab und tötet die Tiere. Und deshalb ist es so, dass es Verordnungen gibt, die sagen, wenn du irgendwie nur die geringsten Symptome bemerkst, die in diese Richtung gehen, dann musst du den Tierarzt holen und der muss sofort ausschließen, dass es eben nicht die Maul- und Klauenseuche ist. Das ist sowas Schreckliches, kann man sich vorstellen, bei europäischen Landwirten wie die Pest im Mittelalter, wenn in irgendeinem Ort die Pest ausgebrochen war. Mhm. Das hatte auch ähnliche alarmierende Funktion.
Vor allem, wenn man sich jetzt vorstellt, das waren 275 Tiere beim aktuellen Fall, Wasserbüffel bis zu 500 Kilo. Das ist natürlich auch eine Menge. Dann spricht man von Keulung, auch wenn es im technischen Sinne nicht das ist, wonach es im Wortlaut klingt. Ne? Also es wird jetzt nicht mehr gekeult.
Also Keulung heißt das, glaube ich, bei Tieren, wenn die getötet werden.
Genau, aber es klingt ja erstmal
nach der Keule. Keule, meinen Sie.
Ja, genau.
Das würde ich beim Wasserbüffel nicht versuchen. Aber obwohl ich jetzt zugeben muss, ich habe gar keine Vorstellung, wie die genau aussehen. Diese in Deutschland gibt ja viele Wasserbüffel. Ich kenne die aus Südostasien, die da überall rumlaufen. Also ja, die Keulung ist sozusagen der technische Ausdruck, wenn man Tiere tötet, ohne sie zu verspeisen, sondern wenn man sie tötet, hauptsächlich dann aus Sicherheitsgründen oder aus hygienischen Gründen. Da werden die eben gekeult. Tierschützer würden sagen, die Tiere werden ermordet, aber keulen ist sozusagen der technische Ausdruck dafür. Das ist die Methode, die man da hat. Das klingt so ein bisschen brutal und hat aber folgenden Hintergrund. Das Virus ist ja völlig ungefährlich für Menschen. Also Maul- und Klauenseuche, muss man wirklich betonen, ist für Menschen interessanterweise völlig ungefährlich. Das ist ein wirklich auf diese Paarhufer spezialisierte Virusart. Die geht nirgendwo anders hin, dieses konkrete Virus. Es gibt Verwandte, die wir bei Menschen auch haben. Und deshalb könnte man ja sagen, das ist nicht so schlimm, wenn man so eine Milch trinkt von dem Maul- und Klauenseuche infizierten Rindviech, hat man ja kein Problem damit. Das könnte man eigentlich theoretisch für den Verkehr freigeben. Es ist nur so, diese Krankheit ist eben bei den Tieren so wahnsinnig ansteckend, dass man die nur unter Kontrolle bekommt, wenn man die Tiere sofort tötet, abregelt und sieht und dann eine Weile wartet und dann sieht, ob es wieder weg ist. Die Versuche, das mit Impfungen zu machen, mit Impfungen irgendwie einzugrenzen, die haben nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise man hat es eine Weile gemacht, dann war das
Virus weg. Ich wollte gerade sagen, aber es gibt Impfungen.
Ja, genau. Also es gibt Impfungen dagegen und diesen Ansatz wie bei Menschen, wo man sagen würde, naja, so ein Virus, da suchen wir einen Impfstoff, das hat man bei Tieren natürlich auch versucht. Das Problem ist nur folgendes, es gibt bei Maul- und Klauenseuche 7 verschiedene, wie wir sagen, Serotypen. Also 7 verschiedene Arten von diesem Virus, Unterarten. wo die Impfstoffe nicht über Kreuz schützen. Das heißt, wenn ich einen Ausbruch habe, dann müsste ich, ist es am sinnvollsten oder funktioniert es eigentlich nur, wenn ich weiß, welches Virus das ist, welcher Subtyp das ist. Das wird auch ganz schnell bestimmt bei uns in Deutschland. Da ist das zuständige Institut, das Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Und die haben dann in kürzester Zeit raus, welcher Subtyp das ist. Und dafür können die dann den Impfstoff aus der Gefriertruhe ziehen und wieder aktivieren. Der ist da sozusagen auf Vorrat tiefgefroren, muss noch zusammengemischt werden. Das dauert so eine Woche, bis er dann einsatzbereit ist. Dann kann man Ringimpfungen machen, also Ringimmunisierungen machen. Das heißt, rund um den Hof, wo also auf dem Hof leider die Tiere getötet werden müssen, kann man dann im weiteren Umkreis Immunisierungen machen, falls sich da irgendwie das Virus noch versteckt hält. Das funktioniert aber nicht, das prophylaktisch in ganz Europa mit allen Nutztieren zu machen oder eben allen Paarhufern zu machen, weil da müsste man weiß nicht, welches Virus als nächstes kommt, welcher Subtyp. Das heißt, man müsste dann 7 verschiedene Impfstoffe ausbringen und alle mit den 7 verschiedenen Impfstoffen impfen. Und es ist leider so, dass der Impfstoff auch nicht 100% schützt, sondern nur so halbwegs schützt, meistens von schwereren Verläufen. Er setzt die Infektiosität deutlich herab, aber auch nicht auf Null, hängt auch von der Tierart ab. Und daher ist die Gefahr immer, wenn man dann anfängt zu impfen, dass das Virus so schwelend doch noch vorhanden ist und man es nicht richtig merkt, weil die Tiere nicht mehr so deutlich krank werden. Und da hat sich die EU eben entschlossen, nachdem vor einigen Jahren das endgültig ausgerottet war, ich meine so Anfang der 1990er Jahre, hat man gesagt, okay, jetzt ist Schluss mit Impfen, jetzt machen wir es so, wenn ein Ausbruch ist, keulen wir und versuchen wir mit Ringimmunisierungen den Ausbruch auszutreten. Diese Taktik heißt Stamping Out, dass man quasi den Anfang eines solchen Ausbruchs gleich verhindert, so wie eine glimmende Zigarette, die im Wald ist. Wenn man die gleich austritt, dann verhindert man den Waldbrand. Und mit dieser Taktik ist man eigentlich sehr gut gefahren. Also seit den 1990er Jahren gab es immer mal wieder so ein paar einzelne Ausbrüche. Ich glaube, keinen in Deutschland oder vielleicht einen in Deutschland oder so, aber ganz wenig. In Osteuropa gab es ein paar Ausbrüche. Man hat es immer unter Kontrolle gehabt in kürzester Zeit. Und deshalb ist das eine brutale Methode. Ja, den Tieren geht es natürlich nicht so gut, wenn die wegen so einer Erkrankung, wo sie übrigens gar nicht mal alle sterben würden, also die wenigsten sterben dran, dann gekeult werden. Aber das ist halt, wenn Sie so wollen, der Preis der Nutztierhaltung, dass man eben Tiere hat, die die Handelsware sind.
Nun haben Sie gesagt, dass das Virus nicht auf den Menschen übertragbar ist. Das sagt auch das Friedrich-Löffler-Institut. Auf der Seite des RKI, Robert-Koch-Institut, steht möglich, aber unwahrscheinlich. Also welche Tür wird denn da noch offen gehalten?
Ja, das sind so Wissenschaftler, ja, also als Virologe hat man den Luxus, dass man so dazwischen ist. Das Friedrich-Löffler-Institut ist für Tiergesundheit zuständig, das Robert-Koch-Institut bekanntlich für Menschengesundheit, wobei das RKI viel weniger Autorität hat, weil bei uns die Gesundheit der Menschen Ländersache ist und das RKI nur so eine Art Beratungsfunktion hat. Wogegen die Landwirtschaft ja vom Bundeslandwirtschaftsministerium, die können da zum Teil durchregieren, wenn es um Ausbrüche geht. Und es ist so, was das Friedrich-Löffler-Institut sagt, ist praktisch gesehen richtig, die kennen sich mit MKS auch gut aus. Und de facto ist es so, dass es keine irgendwie geartete Relevanz dieses Virus für menschliche Erkrankungen gibt. Aber wenn Sie natürlich jetzt dieses RKI zitieren, da ist Folgendes. Es gibt einzelne Publikationen, wo man gesehen hat, dass zum Beispiel ein Tierarzt, der also mit massiv infizierten Tieren engsten Kontakt hatte und auch mit diesen Bläschen, wo das Virus dann drinnen ist, dass der irgendwelche Symptome gezeigt hat. Da gab es dann einen, wo der mal ein bisschen Fieber hatte oder komischerweise dann auch so ein Bläschen irgendwie an der Hand oder am Mund hatte. Und dann hat man bei dem den Test gemacht und hat festgestellt, der hat sich skurrilerweise mit diesem Tiervirus infiziert. Das sind aber solche Ausnahmen, dass wir sagen, das ist kein Erreger, der vom Tier auf den Menschen überspringt. Also kein Erreger, der sogenannte Zoonosen machen kann. Das sind dann Erkrankungen, die sich der Mensch vom Tier holen kann. Sondern das sind, wenn Sie so wollen, virologische Sackgassen, die immer mal wieder passieren. Also wenn Sie so ein Virus zum Beispiel jemanden spritzen würden, dann könnten Sie fast jeden mit jedem Virus irgendwie infizieren. Und man weiß nicht, ob sich diese wenigen Fälle, wo das dann bekannt wurde, irgendwelche Tierpfleger und ähnliches, ob die nicht Verletzungen hatten, durch die dann das Virus eingedrungen ist. Es gibt auch aus dem 19. Jahrhundert irgendeine Uralt-Publikation, wo angeblich mal zwei Kinder gestorben sein sollen an MKS. Das wird dann auch vom RKI zitiert. Naja, damals wusste man noch nicht einmal, was ein Virus ist, und Kinder sind im 19. Jahrhundert aus allen möglichen Gründen mal gestorben. Das heißt, ich würde jetzt sowas nicht auf die Goldwaage legen, und ich finde es eigentlich richtig, so wie das auch weltweit die Diktion ist. Wir Virologen sagen weltweit, Maul- und Klauenseuche ist zum Glück eine Erkrankung, die für den Menschen ungefährlich ist und die nicht auf den Menschen überspringt.
Runden wir es noch ab, auch für Haustiere nicht gefährlich, wenn die Katze mal schnell in den Kuhstall geht?
Sofern die Katze kein Paarhufer ist. Also für Paarhufer, das sind also erstens die ganzen Wiederkäuer, die wir ja so kennen. Also bis hin, wenn einer an Hirsche denkt oder so, die kommen da leider schon in Frage. Also Wildwiederkäuer auch, Hirsche, Rehe und so weiter. Die Schweine sind keine Wiederkäuer, aber auch Paarhufe, wenn einer zufällig ein Kamel zu Hause hat oder ein Flusspferd, die kommen da auch
natürlich
in Frage.
Ja.
Elefanten übrigens auch, das sind zwar keine Paarhufer, die können aber auch Maul- und Klauenseuche bekommen, aber alle anderen nicht. Also sie müssen bei Hunden, Katzen und so, bei den üblichen Haustieren keine Angst haben. Aber es gibt natürlich Leute, die sich ein Schweinchen als Haustier halten.
George Clooney zum Beispiel, ja.
Ja, also das Gute ist, der George Clooney lebt wahrscheinlich in den USA, und wenn er in Los Angeles lebt, hat er gerade andere Sorgen mit dem Feuer.
Stimmt, ja.
Aber es ist so, dass in den USA tatsächlich die Maul- und Klauenseuche nicht vorhanden ist. Die gibt es dort einfach nicht. Und das ist auch ein Grund, warum wir ökonomisch so wahnsinnig streng damit sind. Weil sobald sie, also im internationalen Handel gibt es richtig ein Zertifikat MKS-frei. Also ein Staat kann MKS von Maul- und Klauenseuche frei sein. Und sobald sie einen Ausbruch haben, sind sie nicht mehr MKS-frei, und dann können sie zum Beispiel nichts mehr in die USA exportieren. Und auch
das heißt,
andere,
das gilt jetzt für ganz Deutschland?
Ja, das gilt jetzt für ganz Deutschland mit diesem Ausbruch dort. Wir haben den Status verloren, dass wir MKS-frei sind. Interessanterweise ist so, die EU, bei der die Maul- und Klauenseuche ja immer mal wieder kommt, ich meine, in Bulgarien gab es 2011 noch einen Mini-Ausbruch, da ist es so, die EU kennt es eher. In den USA ist es ein Unbekannter, den man nicht haben will. Und in der EU ist man großzügiger. Da sagt man, dass Deutschland zum Beispiel das nach Regionen dann unterteilen kann, was wichtig für den Export innerhalb der EU ist. Zumindest auf dem Papier. Ob die Länder das dann konkret so machen oder vielleicht der Bevölkerung zuliebe eine Zeit lang gar nichts mehr aus Deutschland importieren, das dürfen dann die Regierungen jeweils entscheiden. Aber auf dem Papier ist es so, innerhalb der EU gibt es diese MKS-Freiheit auch in kleineren Untergliederungen, also bei uns die Bundesländer. Außerhalb der EU ist es aber so, dass dann ganz Deutschland quasi rot ist, gedisst wird, und üblicherweise führt es dann auch zum Importstopp für die entsprechenden Waren. Und es dauert eine ganze Weile, bis man sich die MKS-Freiheit wieder erkauft.
Dann lassen Sie uns nochmal beim Thema Ökonomie bleiben. Das Tiergesundheitsgesetz sagt, dass die zuständige Behörde den Betreiber einer Schlachtstätte zur Durchführung einer aufgrund bla 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 verpflichten kann zur Tötung der Tiere. Dann können noch Transportunternehmen verpflichtet werden, diese Tiere dann zur entsprechenden Entsorgung zu bringen. Sie hatten die Verdienstausfälle angesprochen, die getöteten Tiere natürlich auch. Gibt es in Deutschland da Hilfen für die Landwirte, wenn es so einen Fall gibt?
Da gibt es eine Seuchenkasse. Das ist auch eine gute Sache, dass wir das in Deutschland haben, weil dadurch die Hoffnung ist, dass die Landwirte das eben auch melden, weil sie keine wirtschaftlichen Schaden dadurch haben. Also auf dem Papier nicht. Ich muss jetzt zugeben, ich habe es nicht durchgerechnet, ob die Kasse das jetzt genau ersetzt, aber jeder Aufwand, der dadurch betrieben wird für die Seucheneindämmung, wird bezahlt, in dem Fall von den Ländern. Die Impfstoffe werden bezahlt, die Tiere natürlich, alles, was der Tierarzt und so weiter kostet, die Transporte, die Entsorgung, das Keulen, das wird eben alles ersetzt und zentral bezahlt, weil man sagt, beim Seuchenausbruch soll der Landwirt keinen Nachteil haben, keinen finanziellen. dass die Idee dahinter ist, dass man die Menschen motivieren will, solche Fälle möglichst schnell zu melden, weil das ist die einzige Chance, die die Behörden haben. Wenn das unterschlagen wird, wenn das verheimlicht wird, vielleicht sogar dann das Fleisch auf den Markt kommt, irgendwie dann wird es ganz gruselig, das alles nachzuverfolgen, weil das eben für Tiere so extrem ansteckend ist. Ja, das kann dann wirklich durch Menschen, die irgendwas angefasst haben auf dem Hof und ins Auto gestiegen sind und ein paar Kilometer weggefahren sind, kann das eben übertragen werden. Und wir sehen das ja gerade in den USA. Wir haben schon mal gesprochen über diese Vogelgrippe H5N1, die dort bei Milchkühen ausgebrochen ist. Das wäre eigentlich ein lösbares Problem. Aber die USA haben zum Beispiel so eine Seuchenkasse nicht. Das heißt also, wenn jetzt dort der Landwirt, der Milchbauer irgendwelche Schäden hat, dann muss er selber versichert sein. Und es ist nicht so, dass er ganz automatisch immer und überall das Geld ersetzt kriegt. Ich glaube, in Kalifornien haben sie es jetzt gerade eingeführt, wenn ich mich nicht irre. Aber grundsätzlich ist es so, dass in den USA ziemlich viel Schaden bei den Bauern hängen bleibt. Und deshalb haben die natürlich Interesse daran, sowas zu verheimlichen. Und bei uns ist es ziemlich gut gelöst, sage ich mal, in Deutschland. Also ich als Virologe darf man ja in beide Bereiche, wie ich gerade gesagt habe, immer so ein bisschen reinschauen in die Tiergesundheit und bei den Menschen natürlich. Ich finde, vieles ist bei den Tieren besser organisiert als bei den Menschen. abgesehen, liegt natürlich auch daran, dass es einfacher ist. Ja, ich meine, dass man so bei so einem Tier einfach sagt, dann weg damit und alles putzen und von neuem anfangen. Das ist natürlich,
das geht jetzt in eine ganz
Bereich
komische Richtung.
Humanmedizin, würde man sich natürlich auch nicht wünschen, aber das ist halt der grundsätzliche Unterschied, dass das Tier aus Sicht des Gesetzgebers eben eine Sache letztlich ist. Und das macht es natürlich auch so schwierig, ja, weil wenn man das dann konkret sieht, wie das passiert, das ist natürlich auch nicht so toll, dass die Tiere da gekeult werden und eben das Tierwohl praktisch keine Rolle mehr spielt an der Stelle.
Also ich bin froh, dass es in den Kindergärten nicht so gehandhabt wird wie im Stall. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, die Parallelen zur Hand-Mund-Fuß-Krankheit, die sind durchaus da, oder? Ist das auch im Virologenstamm sichtbar?
Ja, das ist so, dass virologisch gesehen, es gibt bei den Kindern eben diese Hand-Mund-Fuß-Krankheit, muss man dazu sagen, eine harmlose Kinderkrankheit, die also nur in ganz extremen Ausnahmefällen mal eine neurologische Symptome machen kann, aber normalerweise wirklich harmlos ist. Und Kinder haben das normalerweise vor dem 10. Lebensjahr, wenn sie es haben. Und das ist ja ein bisschen frappierend, dass die auch so eine Art Maul- und Klauenerkrankung haben. Die haben nämlich tatsächlich an den Händen, an den Füßen und im Gesicht, im Mundbereich haben die dann auch solche Bläschen und ein bisschen Fieber. Und die Erkrankung ist eigentlich weniger schlimm als MKS, aber irgendwie so ähnlich. Und das hat mich als Virologe schon immer fasziniert. Und das weiß man witzigerweise bis heute nicht, warum diese Viren diese bevorzugten Stellen haben, ausgerechnet die Hände, die Füße und der Mund, was ist denn das Komisches, ja? Und das ist tatsächlich so, die Viren sind so ähnlich, die gehören also auch zu den sogenannten Picornaviren, wie wir sagen, also Pico-RNA-Viren. Das sind also RNA-Viren, die ganz klein sind und deshalb hat man sie Pico-RNA-Picornaviren genannt. Und da wieder auch eine ganz ähnliche Untergruppe. Aber das eine Virus hat sich eben auf den Menschen spezialisiert, mit verschiedenen Subgruppen nochmal und macht diese Hand-Mund-Fuß-Krankheit bei den Kindern und das andere macht die Maul- und Klauenseuche bei bestimmten Tieren. Wir wissen, dass bestimmte Zellen, die Hornschicht bilden, das sind also Keratinozyten heißen die, das sind Zellen, die bilden diese Schicht, die, wenn die oberste Hautschicht verhornt, durch Belastung gibt es dann so eine kleine Hornhaut da drauf, die man zum Teil auch gar nicht sieht. Und diese Zellen, die diese Hornschicht bilden, diese Keratinozyten, das sind die, die sehr wahrscheinlich von dem Virus infiziert werden. Und das Interessante ist, dass das Regionen sind, die mechanisch relativ stark belastet sind. Das ist so ein gemeinsamer Nenner. An den Händen bewegt man sich oft, hat man ja auch Hornhaut, man hat ja auch Schwielen typischerweise an den Händen, wenn man sie viel einsetzt und man hat es an den Füßen, wenn man viel barfuß läuft und so, und weil sich da immer Haut abschilfert und dadurch diese Hornschicht relativ schnell nachbildet oder auch intensiver nachbildet. Und im Mundbereich ist es auch so, dass die Hornschicht, die da bei Maul- und Klauenseuche ist es zumindest erforscht, typischerweise befallen ist, am Gaumen oben ist, weil man am Gaumen tatsächlich eine ganz dünne und auch am Zahnfleisch hat man eine ganz dünne Hornhaut drauf, die man natürlich nicht so sieht, aber die ist ganz fein, so eine Hornschicht von solchen Keratinozyten gebildet. Und man nimmt an, dass das diese besonders aktive Hornbildungszone ist, die eben da für das Virus empfänglich ist. Und deshalb diese Gemeinsamkeit ausgerechnet Hände, Füße und Mund. Das ist aber nur eine Theorie, aber das, immerhin passt es dann, dass es bei den Tieren so ist, dass es diese besonders belasteten Stellen sind und bei Menschen eben auch.
Nur, dass es bei Hand-, Mund-, Fußkrankheit bei Menschen keine Impfung gibt. Warum auch immer.
Nö, braucht man auch nicht. Also ja. Das ist wahnsinnig nervig, weil auch diese Bläschen tun weh. Also die Kinder haben da auch durchaus Schmerzen. Aber das muss man dann einfach durchstehen und danach sind die dann zumindest gegen diesen einen Typ immun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen Grund gibt, dass man da unbedingt einen Impfstoff dagegen braucht. Wird vielleicht irgendwann, wenn wir gegen alles andere Impfstoffe haben, wird es vielleicht dagegen auch nochmal einen geben. Das ist, weil das so ein Picornavirus ist, ist das gar nicht ausgeschlossen. Also diese Art von Viren sind relativ gnädig in dem Sinn, dass es meistens eine begrenzte Zahl von immunologischen Subtypen gibt. Und wenn man gegen diese ganze Palette von zirkulierenden immunologischen Typen einen Impfstoff hat, dann kann man das relativ gut bekämpfen. Also es ist besser als bei Covid oder besser als bei vielen anderen Viren, die komplizierter sind, Hepatitis-Viren, wo man ständig Veränderungen auch des Virus hat. Oder auch bei HIV ist es ja besonders schwierig, Impfstoffe zu bekommen. So gesehen könnte man es bei Hand-Mund-Fuß-Krankheit wahrscheinlich machen. Ich weiß noch nicht, ob sich die Pharmaindustrie jetzt so sehr dafür interessiert, weil das eben noch nicht so wichtig genommene Erkrankung ist.
Hat zumindest dafür gesorgt, dass der Kindergarten meiner Tochter im November relativ lahmgelegt war. Aber das ist nur eine Randgeschichte.
Ja, ist auch bombig ansteckend, ja, muss man auch dazu sagen.
Ja. Das Interessante ist ja, dass einem geraten wird, Abstand vom Kind zu nehmen. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ja, die kriegen das, also Erwachsene kriegen das seltener, meistens auch relativ symptomarm. Aber das kommt durchaus vor, dass Hand- und Fußkrankheit auch bei Erwachsenen auftritt.
Nun hatten wir eingangs erwähnt und damit zurück zur Maul- und Klauenseuche, dass der letzte Ausbruch ziemlich lange her ist. Auch Sie konnten sich nicht mehr so richtig erinnern an einen Ausbruch in Deutschland, aber einen in den Niederlanden. Was hat man denn daraus gelernt damals?
Nein, in Niederlanden, das war direkt an der deutschen Grenze. Das war relativ heiß. Also das habe ich damals gut mitverfolgt. Und zwar deshalb, ich meine, 2001 war das, wenn ich mich nicht irre. Da war es so, da hat man das völlig aus der Kontrolle verloren. Das hat lange gedauert, bis man es wieder eingefangen hat. Und es war die Frage, ob man in NRW impfen soll. Und damals hat sich die Landesregierung von NRW, ich meine, die Frau Künast war damals zuständig von den Grünen, wenn ich es nicht durcheinander bringe, die hat sich dann für die sportliche Tour entschieden und hat gesagt, wir gehen das Risiko ein, wir impfen nicht. Wir sind bereit für den Fall, dass was kommt, dann werden wir sofort das Übliche machen, also eingrenzen, keulen und Sicherheitsimpfung machen, aber wir impfen nicht prophylaktisch. Und das ist gut gegangen damals. Also es ist nicht nach Deutschland rübergeschwappt. Und in Holland hat man eben diese Strategie verfeinert, wie man einen Ausbruch unter Kontrolle kriegt. Und bei MKS ist eigentlich, das ist so ein Lehrstück, wie man letztlich typische Ausbrüche bei Tieren kontrollieren kann. Da kann man sagen, ist in gewisser Weise eine Erfolgsgeschichte, weil man es mit klassischen epidemiologischen Maßnahmen macht. Mir fällt so ein Fall ein, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist ein ganz anderer. Und zwar gibt es ein Referenzinstitut, das ist, glaube ich, das weltweite Referenzinstitut für Maul- und Klauenseuche. Das ist im Vereinigten Königreich in England. Und da ist es tatsächlich mal passiert, dass das Maul- und Klauenseuche-Virus durch einen Konstruktionsfehler bei der Abwasseranlage, als irgendwann mal Hochwasser war und das Hochwasser dann zurückgegangen ist, wurde Wasser quasi von den Abwasserrohren dieses Instituts auf die umgebenden Wiesen geschwemmt. Und da hat man es tatsächlich geschafft, dann die ganze Umgebung zu infizieren damit.
Oh Gott.
Das ist deshalb wichtig. Ich meine, jetzt heute ist es lustig. Ja, damals war das natürlich der Riesenaufreger.
Ja, klar.
Das ist deshalb interessant, weil man einfach sieht, selbst die Besten der Besten, die also die tollsten Sicherheitsmaßnahmen haben, die weltweit die Standards vorgeben, machen auch mal Fehler. Ja? Und das ist einfach so. Wenn so ein Virus da in so einem Labor ist, dann muss man höllisch auf der Hut sein und das Unmöglichste ausschließen. Und deshalb plädiere ich immer dafür, dass wir unsere Forschungslabore, unsere diagnostischen Labore, die wir haben, wirklich genau im Auge haben. Das sind zum Teil gefährliche Erreger. Und wir müssen dafür sorgen, dass die nicht aus Versehen oder vielleicht mal, weil es jemand klaut oder ähnliches, irgendwie in den Umlauf kommen. Und das Paradebeispiel für mich ist immer damals dieser MKS-Ausbruch im Umfeld des Referenzlabors.
Ja, aber selbst wenn so ein Missgeschick passiert, sieht man in dem Fall bei der MKS aber trotzdem, dass da Mechanismen wirken, oder?
Ja, also man kann eigentlich sagen, manchmal können wir in der Humanmedizin was lernen von den Tiermedizinern. Würde ich mir auch wünschen, dass die WHO das eine oder andere lernt. Und es ist ja so, die gute Nachricht ist hier, um mal eine gute Nachricht zum Schluss zu haben, dass wir in Deutschland ohne Hilfe von außen, ohne die WHO, okay, das Friedrich-Löffler-Institut hat die Tests gemacht, aber sonst haben sie selbstständig mit konventionellen Methoden diesen Ausbruch unter Kontrolle gebracht. Und das ist das, was normalerweise auch funktioniert. Also normalerweise, wenn man früh reagiert, kriegt man Seuchen unter Kontrolle. Und das hängt eben sehr davon ab, ob die Bauern oder bei menschlichen Seuchen der Einzelne aufmerksam ist und schnell reagiert und eben auch dann bereit ist zu sagen, okay, ich schütze mich jetzt und pass auf. Und dann ist es häufig so, dass diese Erkrankungen dann ganz schnell wieder verschwinden.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe Kekulés Gesundheitskompass. Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gerne mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Und Herr Kekulés wird ernst. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Uns kann man nämlich bald live sehen. Und zwar im März beim Podcast-Festival Leipzig lauscht. 15. 16. März gibt es eine Veranstaltung. Wir werden mit dem Gesundheitskompass ein Teil davon sein. Noch steht nicht fest, ob der Samstag oder der Sonntag, aber wir werden Sie natürlich rechtzeitig informieren. Die nächste Ausgabe vom Gesundheitskompass dann am 6. Februar mit André Seifert und wir hören uns dann in 4 Wochen wieder.
Ja, ich freue mich drauf. Auf beides, Frau Böttcher, in 4 Wochen und natürlich dann irgendwann in Leipzig gemeinsam auf der Bühne. Muss ich mal gucken, wie wir das hinkriegen, weil für mich ist das natürlich ganz neu. Da muss man sich ja jetzt plötzlich vorher rasieren und das Hemd machen, bevor man einen Podcast macht.
Ja, ja. Das ist einer der Vorteile. Wir können ja noch abstimmen lassen, welches
genau,
Outfit wir tragen. Ja, wie man das jetzt so neu macht.
Wie authentisch, ja.
Ganz genau.
Ob die halbvolle Kaffeetasse daneben stehen darf oder ob es ordentlich sein muss.
Natürlich, alles klar. Dann bis dahin eine gute Zeit. Ich freue mich auch. Tschüss.
Gerne, bis dann. Ciao.
ARD. MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.